Hallo zusammen, liebe Freunde von Bademantel und Erdnussflips. Hier sind wir wieder, die Jasmin und der...
Und der Martin. Und der Bademantel ist überall. Und der Bademantel war, ist auch in Bhutan. Und wir haben letzte Woche... Also in der letzten Folge haben wir über Bhutan gesprochen und irgendwie konnten wir das nicht bleiben lassen. Dann hast du uns ja noch mit diesem Cliffhanger hängen lassen, dass das das Land der Phallus-Symbole ist. Ich meine, das hätte ich jetzt eher, weiß ich nicht, nach Wattenscheid, die Porno-Hauptstadt Deutschlands, verortet. Aber darum geht es, glaube ich, jetzt nicht, oder?
Nein, also um es nochmal gerade zu rücken, das Land heißt natürlich das Land des Donnerdrachens. Das mal von vorne weg, ja?
Ja, dass sie sich offiziell das Land des Phallus-Symbols nennen, das habe ich mir schon gedacht.
Aber es ist das Land des Phallus-Symbols. Es gibt auch sowas wie Phallus-Handicraft. Also du findest dort Läden, und zwar nicht vereinzelt, an jeder Straßenecke, die Penisse verkaufen. Aus Holz gedrechselt oder gefertigt, bunt
angebracht. Beruhigt mich jetzt, dass die aus Holz und gedrechselt sind.
Das wundert dich.
Ja, das beruhigt mich jetzt, dass das keine echten sind.
Also aus Holz, bunt, in allen Farben, aber auch gehäkelt. Ganz Schmuck. Und als Dekoration an den verschiedensten Hauswänden.
Du hast dir keinen Häkelpenis mitgebracht, den hätte ich sofort gekauft.
Nee, erstens kosten die 35 Euro, das finde ich eine Unverschämtheit. Und zweitens sind die, naja, schön sind sie nicht. Ich meine, sie haben zumindest, das ist schon mal beruhigend, haben die nichts Sexuelles. Das ist also nicht irgendwie Porno-Hauptstadt oder so. Die haben eher so was Verspieltes, aber hübsch sind die trotzdem nicht.
Ja, aber Penis, Entschuldigung. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich stelle mir jetzt was Schönes ins Regal, da nehme ich doch mal einen Holzpenis.
Doch, machen die. Die haben Holzpenisse in ihren Gärten stehen, riesige Penisse.
Wegen Fruchtbarkeit?
Ja, Fertility. Das habe ich mich auch gefragt. Warum sind die alle so sexbesessen? Nein, also es geht um Fruchtbarkeit. Das findet da auch keiner komisch. Ne? Also diese Holzpenisse, die bunt gemalten in allen Größen, werden auch von Kindern verkauft. Also das ist überhaupt nichts Anzügliches. Also ich musste immer erstmal schlucken und dachte mir so, was ist das? Aber nach ein paar Tagen gewöhnst du dich auch an diesen Anblick. Aber es geht tatsächlich um Fertility, also um Fruchtbarkeit. Und es gibt auch, das fand ich auch sehr witzig, einen Fruchtbarkeitstempel. Da musst du also erstmal auch einen Berg hochkraxeln. Nicht so schlimm, wie um aufs Tigersnest zu gelangen, aber du musst auch schon einen Weg hochlaufen. Und da kommen Paare aus der ganzen Welt, die eben einen Kinderwunsch haben, sich diesen aber nicht haben erfüllen können, kommen dahin. Dann betreten sie diesen Tempel und in diesem Tempel gibt es einen Riesenpenis, einen Riesenphallus in Blau, der wie ein Rucksack auf den Rücken geschnallt werden kann. Den zieht sich dann, ich weiß gar nicht, ob der Mann oder die Frau, ziehen sich den dann auf, vielleicht beide, und müssen 3 Runden um den Tempel herumlaufen. Dann gehen sie wieder in den Tempel mit dem Riesenpenis auf dem Rücken, werden von dem dortigen Priester, dem buddhistischen Mönchen, gesegnet. Sie dürfen sich sogar dann aussuchen, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden soll. Und offenbar klappt es, denn es gibt dort Bücher von Menschen, die dann die Fotos der danach entstandenen Kinder dort hinschicken. Als Dank.
Also ich möchte jetzt hier nicht mit gynäkologisch-wissenschaftlicher Klugscheißerei kommen, aber schwierig.
Ich habe auch gedacht, wahrscheinlich werden die auch so schwanger geboren.
Ja, also hier gibt es eine sehr große, in Deutschland gibt es eine sehr große IVF-Industrie. IVF heißt In-vitro-Fertilisation, also Kinderwunsch oder nicht, eben bisher noch nicht erfüllter Kinderwunsch. Und wenn ich jetzt in so eine IVF-Klinik gehen würde, würde sagen, pass mal auf, Jungs und Mädels. Ihr stellt euch da jetzt einen 3 Meter großen blauen Penis hin und lasst die dreimal um Neumarkt laufen. Dann wird das schon und dann können die sich auch noch ein Geschlecht aussuchen. Ich weiß nicht.
Ja, dir fehlt die Spiritualität der Buddha.
Ja, und ich glaube, tatsächlich ist da wahrscheinlich was dran, aber die Spiritualität, also das machen aber nur Einwohner Bhutans.
Nein, nein, die kommen von aller Welt, aus China, Japan.
Ja, aber wo haben die denn die Spiritualität her? Wo hat der Texaner, der sich von rohem Lamm ernährt, wo hat der denn jetzt auf einmal die Spiritualität her, dass bei ihm das klappt oder dass irgendeine Hindernis wegfällt, weil er jetzt den großen Penis getragen hat?
Na, das bringt natürlich, so stelle ich mir das vor, erstens der Ort, weil der ist ja heilig, da wo der Tempel steht und um den sie herum.
Die Dorniten hat aber nicht noch Zimmer irgendwie.
Nein, die gibt es nicht. Also es schwängert sich jemand fremd. Wäre auch eine gute Idee. Und natürlich die Mönche vor Ort, die natürlich dann entsprechend ausgebildet sind. Ich meine, so ein pissiger Gynäkologe wie du, die haben halt die weltliche Ausbildung und der tibetanische Mönch.
Ja, also da fehlt mir, beruflich fehlt mir das vollkommen, diese Spiritualität zu sagen.
Durch Handauflegen mache ich dich jetzt schwanger.
Ja, also mit der Hand wird es schwierig. Aber ja. Gut, also wir wollen jetzt nicht in anatomische Details gehen, aber ja, stimmt. Ist für meinen westlichen Kopf schwierig nachvollziehbar.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch Mühe, mich daran zu gewöhnen. Also diesen Tempel fand ich noch recht witzig. Interessant ist aber auch, wenn du dann schwanger geworden bist mit Hilfe dieses Rituals, dreimal um den Tempel laufen mit dem Penisrucksack, dann musst du aber auch jedes Jahr wieder dorthin kommen und auch wieder da herumlaufen, sonst passiert dem Kind was Schlimmes. Ist natürlich ein bisschen anstrengend, ne?
Ja, was tut man nicht alles? Also wenn ich, manchmal kriegt man ja mit, was Leute mit ungewollter Kinderlosigkeit, was sie für Anstrengungen unternehmen, da wäre jetzt irgendwie einmal pro Jahr dreimal um den Tempel laufen, würden die, glaube ich, alle machen, wenn das helfen würde. Jetzt nochmal, also bisher in mir, ich habe jetzt einen Eindruck von diesem Land, dass das natürlich funktioniert. Das ist aber auch eine gewisse bewusste Reduktion. Ja, Reduktion insofern, dass du nicht gierig sein darfst, dass du bestimmte Sachen einfach weglassen musst. Die werden sich nicht von morgens bis abends mit Instagram und Netflix beschäftigen, weil dann würde das nicht funktionieren, oder?
Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ist nicht verordnet, dass man jetzt, ne, wie bei uns jetzt von der...
Nee, nicht verordnet. Nee, verordnet ist das falsche Wort. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, in dem drin, ist immanent.
Ja, zumindest in der Generation, die noch ohne Handy und Social Media aufgewachsen sind, weil das ist noch nicht allzu lange her, dass die den ersten Fernseher bekommen haben und auch Internetzugang. Und da muss ich sagen, das habe ich dann schon beobachtet, dass jetzt auch kleine Kinder da sitzen mit so einem Tablet und dann irgendwelche Daddelspiele machen. Das fand ich dann wiederum enttäuschend, weil das heißt für mich, dass es jetzt auch nur noch ein paar Jahre dauert und dann sind die genauso verdorben wie die westlichen Jugendlichen auch.
Das kannst du ja nicht verhindern. Du kannst natürlich das Internet abklären wie Nordkorea. Jetzt glaube ich aber nicht, dass Nordkorea die Insel der Glückseligen ist.
Das würde ich jetzt auch nicht.
Nicht, dass ich schon mal da gewesen wäre, aber...
Die Menschen sind wirklich... Happy. Happiness Kingdom.
Happiness Kingdom, ja, okay. Das ist dann ja vielleicht auch ihr, wie man so schön sagt, USP. Aber nichtsdestotrotz sind ja alle Leute neugierig und alle Leute sind scharf auf bestimmte, auf Social Media, auf Serien, auf Mode, auf irgendwas, was uns die westliche Zivilisation als segensbringend predigt. Ja, ob es das jetzt immer ist, aber wir kommen aus der Nummer ja gar nicht raus. Ich unterhalte mich mit Leuten über irgendwelche Serien, die man gesehen haben muss. Dazu muss man irgendeinen Streamingdienst abonniert haben, sonst kann man nicht mitnehmen. Solche Sachen fallen ja da komplett weg.
Ich muss sagen, auch da wieder Diaspora Deutschland. Du kannst auf irgendwie 4100 Metern sein und hast vollen Handyempfang. Wir haben die Masten wahrscheinlich drumherum gut aufgestellt. Also in diesem Land hast du volle Netzabdeckung, volle Coverage.
Ja, weil ja wahrscheinlich auch keiner irgendwie... jetzt mal böse gesagt, demonstriert, weil der silberne Seitenschnabel da irgendwie von belästigt wird, wenn man dann Sendemast aufstellt. Also das wird ja von staatlich geregelt, da kommt ein Sendemast hin, weil er da hinkommen muss.
Ja, ich meine, die haben ja auch Platz, die haben ja Land ohne Ende, ne? Weil 800.000 Menschen in diesem Riesenland, da gibt es genug Platz, das stimmt. Aber ich war jetzt eigentlich, nur weil du sagst, wir sind ja alle scharf darauf, ich war scharf darauf, diese Glücksformel zu finden und dachte, die kann ich dann mit nach Hause nehmen und kann sie dann hier unseren Hörern.
Ich glaube, ich nicht übertragbar. Also das ist mir jetzt schon klar geworden. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Das kann in einem Land oder sagen wir mal, Land ist ja jetzt gestrunzt, es ist ja ein Land, aber es ist ja ein sehr spärlich. Wie groß ist denn das? Ist das jetzt so groß wie Nippes? Nee, das ist schon...
Ich google das mal parallel und dann kann ich das nachher einwerfen.
Ja, kannst ja gleich mal sagen. Aber es wird ja nicht so klein sein, wenn man von 70% Bewaldung redet und dass das so und so viel in der Stadt und so und so viel auf dem Land leben, muss ja irgendein Land da sein. Also es kann jetzt ja nicht Luxemburg sein.
Also ich habe es gegoogelt, es ist ungefähr so groß wie die Schweiz, aber etwas kleiner als Baden-Württemberg. Nämlich mit einer Fläche von 38.394 Quadratkilometern.
Ja, sowas ist für mich immer furchtbar abstrakt, aber Baden-Württemberg kann ich was mit anfangen. Ja, also
ja, und Schweiz ja wohl auch.
Ja, habe ich schon mal von gehört, ja.
Und übrigens von der Topografie auch sehr ähnlich, weil du fährst da auch nur durch Gebirge und durch irgendwelche Kehren.
Ja, klar, vielleicht liegt es ja auch daran. Also wir brauchen für Glück brauchen wir eine gewisse Spiritualität, die religiös bedingt sein kann, wobei der Buddhismus ja immer so das Image hat, dass er nicht zwingt, ne? Dass du also nicht Du musst nicht alle anderen umbringen, um deine Überlegenheit zu beweisen. Du kannst die können alle machen, was sie wollen, solange sie dir nicht auf Keks gehen. Das ist ja so ein bisschen dieses Buddhistische. Du hast im Buddhismus natürlich auch diese Karma-Geschichte. Das heißt, du hast deine eigene Ideologie und deinen, wie ich schon oft erwähnt, moralischen Kompass. Was darf ich tun und was darf ich nicht tun?
Genau.
Wenn ich etwas nicht tue, weil mein Leben ist nicht mit meinem irdischen Leben zu Ende, sondern das geht weiter und ich sammle Punkte für mein Wiederkommen.
Absolut.
Und dann würde ich natürlich auch, dann würden wir vielleicht bestimmte Sachen, ich meine, ehrlich gesagt, Trump, der wird noch nicht mal als Regenwurm wiederkommen.
Nee, ganz bestimmt.
Ja, der wird wahrscheinlich als Halm im Misthaufen wiederkommen. Der ist aber drauf geschissen, weil der sowieso nicht einen Wiederkehr hat. Also das hast du, dann brauchst du eine gewisse gleiche Struktur, das heißt, du kannst keine soziale Schere haben, wie in den westlichen Ländern. Egal, die arbeiten ja alle. Mehr Arbeit generiert ja jetzt nicht ein immenses Vermögen.
Ja, und du hast völlig recht.
So kriegst du auch die Work-Life-Balance hin, indem du sagst, von mir aus geh nochmal die Nacht roden, aber das bringt dir jetzt nichts. Ne? Du kannst auch nach 4 Tagen oder nach so und so vielen Stunden, kannst du mal die Füße hochlegen, weil du hast das, was du erwirtschaften kannst, das hast du gemacht und der Nachbar doch nicht.
Absolut richtig.
Das ist ja so eine tief sozialistische Geschichte eigentlich.
Ja, könnte man damit...
Funktionierender, also theoretischer Sozialist.
Ja.
Der real existierende, der funktioniert nicht. Das wissen wir ja. So, ja, dann darf sich keiner für dich interessieren, weil du keine Bodenschätze hast oder nicht so ein strategisches Überding bist wie Grönland. Dann solltest du nicht attraktiv für Massentourismus sein, weil das macht alles kaputt. Wenn das so liegen würde wie Mallorca, dann wäre das dramatisch. Das würde nicht funktionieren. Es gibt ja auch diese Völker irgendwo in irgendeinem hinteren Amazonaswinkel, die immer noch so leben wie im nächsten Jahrhundert. Die müssen aber auch schon für sich bleiben. Und das ist ja in Bhutan, die haben Tourismus, aber da kommen Leute wie du hin.
Ja, sie wirklich versuchen nicht, den Massentourismus anzukurbeln, sondern sagen, wir wollen Leute im Land haben, die sich wirklich für das Land interessieren.
Also können wir das übertragen? Ich glaube 1:1 nicht.
Nee, offenbar nicht. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil wie gesagt, ich habe dann auch mit Menschen dort gesprochen, in der Hoffnung, die Glücksformel zu finden, aber die soziale Schere, die hatte ich nicht bedacht. Und da hast du, glaube ich, recht, dass die alle in relativ ähnlichen Lebensumständen leben, inklusive His Majesty, die sich auch nicht in Prunk und Protz hervortun, sondern wie gesagt, der nicht mehr amtierende König fährt immer Mountainbike und ist wohl sehr bescheiden. Und auch die jetzt regierende Königsfamilie ist wohl sehr, sehr bescheiden. Und das macht dann wohl viel aus. Weil als zum Beispiel Corona war, hatten die Leute keine Einkünfte mehr. Da hatte sich Bhutan auch völlig abgeschottet. Und da hat der König...
Kein rein und raus.
Genau, kein rein und raus, weil die Menschen arbeiten ja teilweise auch in Indien und kommen dann wieder oder arbeiten in Australien und kommen wieder. Das war also damals nicht gegeben und das heißt, die Bevölkerung hatte wenig Geld. Und da hat der König von Bhutan aus seiner eigenen Kasse jedem Bürger ein bestimmtes Geld gegeben. Jetzt nicht wie in Dubai, dass die da alle in Saus und Braus lebten, aber so eine Grundversorgung hatten. Und dadurch ist der König jetzt wohl relativ arm, also nicht mehr sehr vermögend.
Das ist ja eigentlich sein Job. Das ist ja eigentlich der Job eines ordentlichen Königs, sich in schlechten Zeiten um sein Volk zu kümmern. Und sei es, dass er selber Verzicht üben muss. Das wäre eigentlich, das ist die Geschichte, die die alten Griechen, die Philosophen hatten von dem sanften, von dem guten Diktator. Ja, von dem empathischen, guten Diktator, der sagt, ich bestimme, aber ich bestimme, weil ich weise bin und ich bestimme, weil ich für euch alle das Beste weiß. Das ist aber leider auch eigentlich eine Theorie, die vielleicht in Bhutan funktionieren kann, weil da keine konkurrierenden Wirtschaftsinteressen aufgehen und weil, wie die ja schon mehrfach festgestellt, egal wie viel du arbeitest, du kannst jetzt auch nicht mit wahren Termingeschäften auf einmal Millionen verdienen.
Ja, was ich aber auch gehört habe, ist, dass die Besorgnis wächst, weil sie natürlich sagen, wir sitzen zwischen China und Indien und wer weiß, wie lange wir uns unsere Unabhängigkeit und unsere Glückseligkeit noch bewahren können. Weil aus strategischen Gründen könnte Bhutan natürlich dann doch wieder interessant werden. Und wenn China es in den Kopf kommt und die wollen das überrollen, dann würden die das tun. Das wäre dann wiederum den Indern nicht recht. Und ich glaube, dann wäre die Welt in Bhutan auch eine andere.
Ja klar, wenn die anfangen, sich darum zu zanken, das ist richtig. Aber was wäre strategisch interessant an Bhutan? Dass die dann einen Schritt weiter nach Richtung Indien machen, die haben ja schon Grenzen. Also so interessant kann das doch nicht sein.
Ja, sie machen sich aber Sorgen. Also das ist öfter gefallen, das Wort.
Ja, ich würde mir auch Sorgen machen. Entschuldigung, wenn ich zwischen Indien und China sitzen würde. Ich glaube, dass das ist so ein bisschen, wie die Polen sich seit 300 Jahren Sorgen machen, zwischen Russland und Deutschland zu sitzen. So irre lustig ist das wahrscheinlich nicht.
Absolut, das stimmt. Wobei im Moment fühlen sie sich wohl eher Indien zugehörig. Denn zum Beispiel die indische Rupie wird dort 1:1 anerkannt. Du kannst also sowohl in der Landeswährung der bhutanischen bezahlen, als auch in indischen Rupien. Die haben die ganze Zeit in Rupien bezahlt. Und dann kriegst du auch Rupien zurück. Und die sind, also auch der Wechselkurs ist 1:1 angepasst. Also gibt es keine Unterschiede. Und die meisten Waren kommen eben aus Indien und der meiste Handel wird wohl auch mit Indien betrieben.
Ja gut, in Indien boomendes ist ja ein Schwellenland, ist ja ein boomendes Gebiet. Und natürlich würde man lieber mit Indien viel Handel treiben als mit China, weil bei China weiß man ja tatsächlich, was passiert. So, und das ist jetzt kommen wir zu dem Anfang zurück. Kann ich dieses, wie heißt das Ding nochmal,
Brutto-Nationalglück.
Brutto-Nationalglück. Kann ich das importieren? Ich glaube, nein. Ich glaube, du musst dafür eine gewisse Prädisposition haben. Du musst diese Voraussetzung mitbringen, dass du zum einen glaubst, dass du dich anständig benehmen musst, was man im Westen nicht immer beigebracht kriegt und was auch, finde ich ja, also meine Frau sagt immer, geh mal in diese Länder, wo es keine Religion gibt, da regiert das Gesetz des Stärkeren, weil natürlich irgendwie im Christentum, nimm mal die 10 Gebote, wenn wir uns alle dran halten würden, wird's gut laufen.
Ja, wobei, das stimmt, aber die Religionen haben ja auch Unterschiede. Ich meine, sowohl im Christentum, also ob jetzt katholisch, evangelisch, oder auch bei den Muslimen ist es ja so, die glauben ja alle, wenn Gott dich liebt, dann wirst du reich, dann wirst du mit besonderen Privilegien ausgestattet. Deswegen strengen die sich ja alle an, ne, und versuchen reich, schön und was auch immer zu werden und sagen dann, ne, wir sind auserkoren von Gott. Ganz anders bei den Buddhisten, Hinduisten, weil guck mal, wer an den Olympischen Spielen teilnimmt. Welche Religionen nehmen an Olympischen Spielen teil? Hast du schon mal einen Buddhisten sprinten sehen oder hochspringen?
Nicht.
Eben. Weil das ist ganz tief verankert in dem Religion.
Chinesen habe ich schon hochspringen sehen, aber die sind ja keine Buddhisten.
Ganz genau.
Stimmt, tatsächlich. Also bei den Olympischen Spielen, was sieht man da? Wer ist im Medaillenspiegel? Es sind meistens China, USA, irgendwas Europa, ist meist irgendwie christlich geprägt.
Genau, christlich geprägt. Ob protestantisch oder katholisch.
Das ist egal. Ich glaube, Christentum kann ganz gut mit Kapitalismus. Also das
genau, wenn Gott dich liebt.
Die können ganz gut mit.
Ja, und ich meine, die Amerikaner glauben ja, sie sind so chosen people, ja. Und da herrscht ja immer ein Vorteil.
Das ist jetzt ein Irrglaube, den man nicht vertieft.
Ja, aber die denken auch, wenn ich mich anstrenge und Gott mich liebt, dann gewinne ich so. Und das ist die intrinsische Motivation, an Wettkämpfen und so weiter teilzunehmen. Und das findest du im Buddhismus nicht.
Nee, weil du dieses Wettbewerbsding nicht hast.
Eben. Deswegen glaube ich nicht, dass das so stimmt, dass in Ländern, in denen es keine Religion gibt, dass die sich da die Köpfe einschlagen und das Gesetz des Stärkeren gilt, wie deine Gattin es sagt, sondern es kommt so ein bisschen drauf an, welche Religion das ist.
Ja, sie hat das Beispiel genannt, weil meine große Tochter jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, für 3,5 Wochen in Vietnam ist. Und Vietnam ist ja auch ein, was nicht so immer unbedingt klar ist, aber es ist natürlich ein kommunistisches Land, wo es keine Religion gibt. Mittlerweile dem Tourismus ja geöffnet ist, muss total faszinierend sein. Also das Kind hat schon tolle Bilder geschickt, aber sie sagte, sie würde sich da ein bisschen Sorgen machen, weil da eben diese Straßenmarkierung, die Religion ja schon mitbringen kann, da fehlt. Und da habe ich gesagt, naja gut, also es gibt nicht weit, dazwischen uns und denen gibt es ein Land, was sehr religiös geprägt ist, nämlich den Iran. Und da würde ich jetzt auch nicht gerade hinfahren wollen.
Im Moment hat
das
nicht.
Macht die Sache nicht sicher, dann wäre ich auch sonst nicht so gerne hingefahren. Ich meine, du kennst das ja.
Ja, ja, aber es ist schon was anderes, ein so religiös geprägtes Land, ja.
Das ist ja eben, das ist ja jetzt auch nicht, und das ist ja irgendwie auch eine Auslegungssache. Ich glaube ja, ich habe nie gedacht, dass der Moslem als solcher wie ein kriegerischer Mensch ist. Aber die Auslegung, die da im Iran praktiziert wird, die sagt ja, wir sind besser als wie es alle anderen und deswegen muss man sie alle anderen vernichten.
Ja, und das tun ja leider auch die Amerikaner, das findest du ja immer.
Das sagen alle. Da hat diese Religion, hat da einen kompetitiven, einen Wettbewerbseigenschaft, die natürlich auch wirtschaftlich zählt. Also die wollen ja nicht nur die wollen ja nicht nur gewinnen wegen der 10.000 Jungfrauen, sondern die wollen ja auch, dass sie wirtschaftlich prosperieren und dass das alles super läuft und damit ihre Überlegenheit beweisen. Sieht man ja im Nahen Osten an jeder Ecke wahrscheinlich. Und das fällt ja bei den Buddhisten komplett raus.
Total.
Deswegen können die auch nicht Fußball spielen. Es gibt einen Film, muss mal gucken, ob es den noch gibt, der heißt The Other Final. Der spielt 2002, an dem Tag, als im WM-Endspiel, glaube ich, in Yokohama, Deutschland auf Brasilien traf, also die Fußballnation, die einem so als erstes einfiel, spielte Bhutan gegen irgendwen anders irgendwo. Das waren die zwei Letzten der Weltrangliste.
Großartig.
Und die werden sich natürlich im Leben nicht für irgendwas qualifizieren. Wieso?
Ja, weil du musst nicht beweisen, dass Gott dich liebt, indem du dich für ein Fußballspiel qualifizierst. Aber es gibt was sehr Lustiges. Das heißt, Shit Happens Interpreted by Religions. Kennst du das?
Nee.
Dann heißt es dann so, ne, der Christ sagt dann, ne, also wenn Shit Happens, wenn das dir passiert, dann hast du gesündigt und dann bestraft Gott dich oder so. Bei Protestanten ähnlich. Dann, also es werden die Religion natürlich auf die Schippe genommen. Der Jude sagt, why does shit always happen to us und nicht für andere. Und der Buddhist sagt, what is the sound of shit happening?
Ja, so genau.
Großartig.
Das ist übrigens ein sehr schöner Titel für unsere Folge. What is the sound of shit happening?
Ja, das ist gut. Da haben wir eine Folge.
Das sollten wir unbedingt nehmen. Mein Gott, also ich beneide dich ein bisschen um diese Einblicke, die du da gekriegt hast, weil das ist mir, also ich war zwar schon mal in Asien, aber das habe ich tatsächlich noch nicht mitgemacht. Ich muss ganz kurz vorstoßen, weil wir ja auch gesagt haben, dass wir nochmal unser Deutschtum dagegen überstellen müssen. Also vorab, ohne Nationalismus, ich bin total dankbar, dass ich in diesem Land geboren bin und aufwachsen durfte. Vielleicht wäre es mir in Bhutan auch, hätte es mir in Bhutan auch gefallen, aber dazu hätte ich da geboren sein müssen. Wenn ich schon in der westlichen Hemisphäre geboren bin, dann sehr gerne in Westdeutschland. Mir gefällt das echt gut hier. Und ich finde, wir sind auch, es ist schon irgendwie ein ziemlich toftes Land, weil man sehr viel sieht man jetzt im Vergleich zu unseren großen Brüdern westlich von uns. Wir dürfen ja nach wie vor sagen, was wir wollen. Und sogar Markus Söder kann am Aschermittwoch sagen, er isst, was er will, er trinkt, was er will und er sagt, was er will. Ja, da kann man sich dann auf die Schenkel hauen und sagen, gut gebrüllt, Markus, aber wir dürfen das ja alle machen. Aber bei uns gibt es ja so ein paar Macken, deswegen glaube ich ja, dass die Weltrevolution an Deutschland immer vorbeigehen wird, weil der Revolutionär absolut das falsche Formblatt ausgefüllt hat.
Du meinst, das sei typisch?
Ja, du kannst ja in Deutschland nicht irgendwas machen, ohne einen Antrag zu stellen. Da musst du ja sagen, ich beantrage die Weltherrschaft des Sozialismus. Und dann musst du das irgendwo einreichen. Du hast das falsche Formblatt ausgefüllt. Dann sagt der auf dem Katasteramt, nee, pass auf. Also gehst du nochmal zurück. Nee, das ist ja ganz falsch. So wird das hier nichts mit der Revolution. Das hat Vorteile, weil es wird sehr, sehr viel, es wird sehr langsam reagiert in Deutschland. Es hat aber auch manchmal Nachteile, weil das einem total auf die Nerven gehen kann, wenn man sowas hat. Ich habe nämlich gerade meine jüngere Tochter muss ein Sozialpraktikum machen. Das ist irgendwie vorgeschrieben. Und
ein soziales Jahr oder ein
Sozialpraktikum? Nein, ein Sozialpraktikum in der Schule. Die haben 2 Wochen, mussten sie irgendein Praktikum irgendwo machen, außerhalb des Sozialbereichs. Da war sie in einer Anwaltskanzlei und hat gesehen, wie man Geld scheffelt. Und jetzt muss sie 2 Wochen irgendwas Soziales machen, was denen ja alles nicht schadet. Und das Kind hat sich, und das fand ich sehr beeindruckend, für ein Hospiz beworben.
Oh, wow. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja, habe ich auch gedacht. Respekt, das hast du prima gemacht. Und die haben sie dann ewig hingehalten und haben am Schluss gesagt, nee, klappt doch.
Warum?
Ja, warum? Das ist ja das, was du in Deutschland meist nicht erfährst. Also der Amtsschimmel wiehert ja sehr laut, aber er begründet sein Wiehern ja selten.
Weil das wäre ja, ich denke, dass viele Menschen und vor allen Dingen junge Menschen Berührungsängste mit Hospizen haben.
Und es wäre gut, es ist gut, wenn die Leute sich da freiwillig melden und sich das, wenn auch nur für 2 Wochen, antun. Ich kann da auch Geschichten erzählen von meinem Zivildienst. Das war zwar kein Hospiz, aber gestorben wurde da auch und das war sehr prägend für mich. Egal. Jetzt musste natürlich schnell irgendwie ein Platz her. Gut, ich arbeite ja selber im sozialen System, deswegen kann man da natürlich irgendwas fummeln. Und dann habe ich bei uns im EVKK die Pflegedienstleitung angerufen, habe das Problem gestellt und haben die gesagt, naja, das will ich schon irgendwie hinkriegen und haben ihr einen Termin zum Vorstellungsgespräch geschickt.
In der Pflege?
Ja, so. Und Das war dann auch so relativ schwer, ein Vorstellungsgespräch zu arrangieren, wo ich dann erst dachte, nee, warum Vorstellungsgespräch, 2 Wochen Praktikant, Schule? Ja, kann ich aber auch verstehen, weil die wollen jetzt irgendwie nicht eine Vollgurke da haben. Und nur weil sie jetzt mit mir verwandt ist, muss ja auch keine Extrabehandlung. Dann hatte sie dieses Vorstellungsgespräch, das lief auch einigermaßen gut. Und dann kam sie mit einem Stapel Papiere mit, den sie dann bitte mitbringen möge, wenn das anfängt. Und unter anderem sollten wir zu diesem Vorstellungsgespräch den Impfpass mitbringen. Der Impfpass ist immer noch ein Riesenthema in Deutschland.
Immer noch?
Immer noch. Das kriegt ihr außerhalb von Krankenhäusern nicht so mit, aber bei uns sind ja so Sachen wie Hepatitis B und sowas sind ja nicht ganz unrelevant. Denn wir sind ja alle gegen bestimmte Sachen geimpft, wo die Normalbevölkerung nicht unbedingt gegen geimpft ist. Also wenn es eine HIV-Impfung gäbe, wer hätte ich sie gekriegt?
Aber es gibt doch diese 10-Jahres-Impfung, die habe ich auch. Da ist, glaube ich, auch Hepatitis A, B mit dabei.
Ja, aber da hast du dich selber drum kümmern müssen. Bei mir ist das Einstellungskriterium.
Ah, so, interessant. Und die hatte Töchterchen nicht?
Und sie, ja, doch, die hat die auch gekriegt, weil sie ja mit mir verwandt ist und ich ein großer Fan von Impfen bin. Jedenfalls Impfen versus Hepatitis B, würde ich sagen, Impfen ist super. Ich habe Hepatitis B schon mal gesehen, ist nicht lustig. So, auf jeden Fall hat sie also eine ganze Latte da an Impfungen und jetzt kommt das deutsche Ding. Dann kriegt sie, dann haben die das überprüft, ob das alles im Impfpass steht, haben das auf einen Zettel geschrieben, dass sie die und die Impfung bräuchte, die sie offensichtlich hat. Und diesen Zettel müsste jetzt ein Arzt unterschreiben zur Bestätigung, dass sie die Impfung hat.
Und dieser Arzt konnte der Vater sein, der Herr Vater?
Ah, ja, der eigentlich hieß es der Kinderarzt oder der Hausarzt, aber ich meine, die haben sich das angeguckt, haben gesagt, du hast die Hepatitis-Impfung, dann kreuzen wir das an auf deinen Zettel und das lässt du jetzt bitte von einem Arzt unterschreiben, dass das auch wirklich stattgefunden hat. Und das fand ich wieder so deutsch, dass ich es kaum glaube.
Ja, du weißt, was die Franzosen für Witze über Deutsche machen. Die sagen immer, warum benutzen Deutsche dreilagiges Toilettenpapier? Weil sie von jedem Scheiß 2 Durchschläge machen müssen.
Und so ist das auch. Ja, also das ist wirklich irre. Ich werde das Ganze natürlich abkürzen. Ich werde keinen Kinderarzt mit diesem Scheiß nerven, sondern ich werde es selber unterschreiben. Arzt ist Arzt.
Ja, aber stimmt ja auch. Es ist ja nichts Gelogenes. Sie hat diese Impfungen und du bestätigst nur, weil jeder Mensch bei Augen bestätigen könnte.
Warum? Das ist doch so offensichtlich. Das würde auch in jedem anderen Land, würde man sagen, guckst du, hast du gesehen, Impfpass, steht alles drin. Deutschland.
Ja, das ist in der Tat.
Faszinierend, aber seien wir dankbar, genau, auch die Weltrevolution, um mit den Franzosen zu sprechen, müsste mit 2 Durchschlägen beantragt werden und kommt im Leben nicht durch.
Aber es gibt so viele herrliche Dinge, die typisch deutsch sind. Ich habe ja mal lange bei den Karl-Duisberg-Zentren gearbeitet, wo wir uns mit interkulturellen Trainings beschäftigt haben. Sowohl in die eine Richtung, also vom Ausland Deutsch-Trainings, als auch für Deutsche, die ins Ausland gingen. Da könnte ich Anekdoten berichten, das glaube ich.
Und das wirst du auch tun in einer unserer nächsten Folgen, weil jetzt sind wir nämlich schon wieder fertig. Aber ich fand Bhutan so interessant. Das hat absolut 2 Folgen hingegeben. Und jetzt haben wir als Cliffhanger haben wir noch wie typisch deutsch aus der Karl-Duisberg-Gesellschaft. Ich kann da mit Sicherheit was zu beitragen.
Wunderbar. Damit haben wir doch schon den Inhalt unserer nächsten Serie. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen finden das genauso spannend wie wir.
Und wir haben absolut unseren Bildungsauftrag diesmal erfüllt.
Absolut.
Und so verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum
nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.